Ja, da wundern Sie sich. Ne? Wir haben es uns hier im Bett gemütlich gemacht. Dr. Michael Feld ist nämlich Schlafmediziner. Herr Feld, erste Frage, ist das von der Temperatur hier okay? Sie haben sich schon so ein bisschen frei gemacht oder ist das zu warm?
Bisschen warm. Also wenn es zu warm ist, kann man nicht gut schlafen. Man kennt das ja aus diesen heißen Sommernächten. Also eigentlich müsste es ein bisschen kühler sein.
Bisschen kühler, okay. Das war eine von, ich glaube, 2000 Fragen, die ich habe. Und Sie wahrscheinlich auch. Geht gleich los mit das.
Herzlich willkommen bei das. Heute mit Bettina Tietjen.
Schnell aus dem Bett hier rüber gehechtet. Frage, haben Sie gut geschlafen? Die Frage ist ernst gemeint. Wenn die Statistik stimmt, dann müsste jetzt die Hälfte von Ihnen verneinen. 50% der Deutschen klagen nämlich über Schlafprobleme. Das können Schwierigkeiten beim Einschlafen sein, Wachphasen mitten in der Nacht, Schlafapnoe und so weiter. Schlafstörungen muss man nicht als gottgegeben hinnehmen. Man kann was dagegen tun, man muss es sogar. Denn guter Schlaf ist überlebenswichtig. Das sagt Schlafmediziner Dr. Michael Feld. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank.
Ist doch für so ein Gespräch doch ein bisschen angenehmer auf dem Sofa. Wir gehen aber nachher noch mal rüber ins Bett. Eine Frage, die ja viele im Moment beschäftigt. Am Samstag wird ja wieder die Uhr umgestellt auf Sommerzeit, heißt eine Stunde weniger Schlaf. Ist das Einbildung oder können dadurch wirklich viele eine ganze Zeit lang nicht gut schlafen?
Also es ist tatsächlich so, dass einige Leute das doch merken. Ja? Nicht alle, aber es gibt eben Leute, die sind da sensibel für. Und so roundabout eine Woche, das ist wie so ein Jetlag. Wie wenn wir jetzt nach Amerika fliegen, dann müssen sich die Uhren, die inneren Uhren, erstmal so ein bisschen umstellen. Und manche Leute leiden da mehr drunter und andere weniger.
Hat das denn auch mit der veränderten Helligkeit zu tun, dass man einfach abends dann schlechter einschlafen?
Das hat mit Licht zu tun. Es hat tatsächlich damit zu tun, dass alle unsere Zellen und Organe haben eine innere Uhr. Und die haben sich eben jetzt monatelang an einen bestimmten Rhythmus gewöhnt. Und wenn du dann eine Stunde verschiebst, dann ist, das hört sich ja nicht viel an, aber manche Leute, die spüren das dann eben. Und dann braucht das eine Zeit, bis die wieder im Takt sind.
Also meinen Sie, es wäre besser allgemein, wenn man das lassen würde?
Also das gab ja immer wieder, man hat das ja mal irgendwann in den 70ern eingeführt, um Energie zu sparen. Das hat aber gar nicht geklappt. Und irgendwie, ich weiß auch nicht genau, warum das so schwierig ist, das wieder rückzuführen. Man hat das ja schon mehrfach probiert. Wir werden wahrscheinlich damit leben lernen. Was tatsächlich ein bisschen tricky ist, also es gibt immer jetzt, wenn die Uhr jetzt wie jetzt auf Sommerzeit gestellt wird, haben wir die ersten 4 Wochen danach etwas mehr Herzinfarkt und Schlaganfälle in den Krankenhäusern.
Ach, tatsächlich?
Das ist tatsächlich so. Und zwar, das hat sogar die EU-Kommission mal untersucht, weil man immer dachte, das kann doch gar nicht sein. Das sind wahrscheinlich Herzpatienten, die eh schon kurz vorm Infarkt waren. Und wenn die dann aber eine Stunde zum Beispiel zu spät ihren Blutverdünner morgens nehmen, dann kann es schon mal tricky sein. Und wenn das nachher wieder auf Winterzeit, dann sinken die Raten. Also das ist, aber das gilt jetzt wirklich nur für, ne, weil sonst kriegen Leute noch mehr Angst, als sie eh schon haben.
Okay, also man kann es sowieso nicht ändern. Es ist so, am Samstagnacht wird die Uhr noch mal eine Stunde vorgestellt.
Ist da durch, ne?
Ach, ich freue mich so drauf, auf die Sommersaison, auf die Strandkörbe und alles. Schläft man eigentlich besser? Sie haben ja mal auf Sylt gelebt. Schläft man am Meer besser?
Also in der Natur an sich schon. Man hat nicht so viel Umgebungsreize, es ist nicht so laut wie in der Stadt. Die Temperaturregulation ist anders. Man hat vielleicht mal einen Sternenhimmel und man hat mehr Bewegung. Also ja, schläft man besser.
Gut.
Also ich.
Alle weiteren Fragen an Sie kommen nach dem Vorstellungsfilm von Gitta Olsen von Gehr.
Die Nacht. Jetzt wollen wir zur Ruhe kommen. Schlafen. Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir damit. Doch was, wenn der Schlaf nicht kommt? Michael Feld kennt sich seit Jahren mit dem Thema aus.
Man sagt so grob, dass jeder 8. Deutsche inzwischen so eine Durchschlafstörung hat.
Viele Menschen finden keinen Schlaf. Dabei ist er unsere Ladestation. Die Gründe? Vielfältig. Grübeln, Stress, Schnarchen.
Wir wissen nicht, warum die Natur das mitgeschleppt hat, das Phänomen. Das kann sein, als wir damals um die Urhorde lagen, ums Feuer, dass immer einer, der geschnarcht hat, sozusagen dem Tiger signalisiert hat, da ist ein Männchen in der Gruppe.
Die Folgen von wenig Schlaf sind zahlreich. Von Bluthochdruck und Diabetes bis Depressionen. Manchen helfen Entspannungstechniken.
Fest anspannen, anspannen, anspannen. Und jetzt loslassen. So, wenn man das jetzt durchgeht, dann können manche Leute danach besser schlafen.
Wie wir besser schlafen, weiß Schlafmediziner Dr. Michael Feld.
Das war eigentlich eine ganz lustige Sendung mit Wiegald Boning da im
Ja,
Bett.
Total.
Konnte man das alles mal ganz ausführlich besprechen. Warum ist das so wichtig, dass wir Menschen genug schlafen?
Also Man fragt sich ja, warum hat der liebe Gott uns eigentlich so eine lange Phase ins Leben gepackt, die ja früher sehr gefährlich war, ehrlich gesagt. Also so wie Sie und ich das kennen, dass da ein Haus um uns rum ist, was uns beschützt, das war ja eigentlich über tausende Jahre nicht. Und trotzdem gibt es das, dass wir das Bewusstsein verlieren und da 7 oder 8 Stunden rumliegen, weil die einzige Phase das ist, wo wirklich was repariert werden kann. Also Sie müssen sich vorstellen, insbesondere das Gehirn braucht das, was wir Schlaf nennen. Ihr Muskel, der käme noch mit Ruhe aus. Mhm. Ja, man könnte, wenn wir jetzt 5 Stunden nur auf dem Sofa liegen, könnten wir am nächsten Tag noch ein bisschen Bizeps machen. Das wäre gar nicht so viel anders. Aber das Gehirn kann das nicht. Weil allein über Ihre Augen und meine sind heute schon so viele Informationen in das arme Gehirn reingeprasselt. Der sagt irgendwann, ich muss mal offline gehen, also ich muss die Jalousien runterlassen, weil sonst wirklich der Arbeitsspeicher überfrachtet. Und das ist eben das, was viele kennen, wenn sie zu wenig oder schlecht schlafen, dass man so groggy ist, wie so ein Gehirnnebel hat, das ist zu voll. Und wir wissen inzwischen sogar, das sind neue Erkenntnisse, die es ungefähr so seit 10 Jahren gibt, dass nur im Schlaf eine Art Gehirnmüllabfuhr arbeitet. Das Gehirn hat zum Beispiel keine Lymphgefäße. Also das kann nicht jetzt wie, wenn Sie jetzt hier einen Bluterguss haben, können Sie ein bisschen massieren, dann kriegen Sie ihn schneller weg. Das können Sie beim Gehirn nicht, da ist ja der Knochen drumherum. Und jetzt musste die Natur sich für ihr Organ, was den meisten Stoffwechsel produziert, einverlassen. Wie kriege ich denn das verbrauchte Material, was sich da angestaut hat, raus? Und das ist nur im Schlaf, schwellen bestimmte Zellen an und ab und pumpen das verbrauchte Hirnwasser rum. Und deswegen gibt es sogar, wenn du jetzt wirklich jahrzehntelang schwerste Schlafstörungen hast, wissen wir heute, nimmt die Demenzgefahr zu.
Ah.
Ja, es gibt einen eindeutigen Zusammenhang inzwischen zwischen hartnäckigen Schlafstörungen über Jahrzehnte oder schwerer Schlafapnoe und Demenz.
Ah.
Jetzt muss man aufpassen, darf den Leuten jetzt nicht immer Angst machen. Aber das sind so Sachen, das Gehirn braucht Schlaf. Für die Haut zum Beispiel Schönheitsschlaf. Also Sie sehen sofort, wenn einer besser schläft, ist die Haut schöner.
Für das Immunsystem doch auch.
Immunsystem auch. Auch das Immunsystem ist ein lernendes System. Das heißt, jeden Tag hat es der Körper mit Milliarden Keimen zu tun. Und der muss ja immer wissen, ist das Freund, ist das Feind, muss ich kämpfen, muss ich nicht. Und das kann er am besten trainieren im Schlaf. Da kann er die Soldaten ausbilden und sagen, so, dem gibst du morgen einen drauf.
Und was ist mit dem Abnehmen? Es gibt doch immer wieder Diäten, die sagen, dass man im Schlaf schlank werden kann.
Also nicht so richtig, ehrlich gesagt, ja, weil du liegst da nur rum, du bewegst dich nicht. Der Stoffwechsel wird im Schlaf was langsamer. Ist tatsächlich so, wenn Sie jetzt spät abends was essen, setzt das mehr an, als wenn Sie das mittags essen, weil Sie ja dann noch Zeit haben. Aber du kannst jetzt im Schlaf nicht unbedingt gut abnehmen, muss man sagen. Man hat auch mal gedacht, der Schlaf wäre dazu da, dass der Körper Energie spart. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das sind nur ein paar Kalorien weniger. Das ist eher reparieren, regenerieren, Neuaufbau, lernen, das ist Schlaf.
Sie haben das ja in Ihrem Buch auch sehr schön alles aufgelistet. Es gibt ja jede Menge Tipps. Wir kriegen von Ihnen ja heute auch noch Tipps. Aber erst noch mal nach den Stunden jetzt, mal nach der Dauer die Frage. Wie viele Stunden braucht denn der Mensch? Kann man das so ein bisschen generalisieren?
Man hat das weltweit untersucht und es ist so eine Art gausche Normalverteilung. Also es gibt 10% Menschen, die kommen wirklich mit 4 bis 6 Stunden langfristig gut über die Runden. Da haben Sie übrigens viele Spitzenpolitiker, Spitzenmanager darunter, die einfach nicht mehr brauchen und die deswegen das Pensum schaffen.
Ja.
Das würden manche gar nicht schaffen. Und 80% der Menschen brauchen wirklich 7 bis 8 Stunden langfristig, um gesund und fit zu bleiben. Und auf der anderen Seite der Kurve hast du noch mal 10% Menschen weltweit, die brauchen wirklich 9 bis 10. Und die sind in einer Gesellschaft, die um 8 anfängt, natürlich gekniffen.
Mhm.
Aber roundabout, muss man sagen, ist 7 bis 8 immer noch so. Und wir sind in Deutschland jetzt schon unter 7 im Schnitt. Die meisten haben halt unter der Woche ein Schlafdefizit. Ich meine, wenn Sie Kinder zur Schule bringen müssen und sie müssen arbeiten, da ist halt manchmal einfach zu wenig. Und dann holt man das halt am Wochenende nach.
Und was ist mit dem Alter? Das heißt doch immer, alte Menschen brauchen weniger Schlaf. Stimmt das?
Ja, und also je älter wir werden, desto weniger Neues passiert eigentlich, weil man das schon kennt. Ein Neugeborenes schläft noch 2/3 von 24 Stunden, weil alles neu ist. Das kann keine Fernbedienung drücken, das weiß nicht, wie ein Leberwurstbrot ist. Also muss es das lernen, das tut es im Schlaf. Und wenn man jetzt lebenserfahren ist, dann haut einen nicht sofort wieder was um. Sie brauchen weniger. Und der Schlaf wird mit zunehmendem Alter auch störanfälliger. Jetzt gibt es aber spannende Theorien, die zum Beispiel sagen, das muss nicht unbedingt eine Störung sein, wenn du als älterer Mensch nachts häufiger wach wirst. Weil das waren früher in der Evolution die Nachtwachen. Also die noch fit waren, die sind morgens auf die Jagd.
Ja.
Und die Älteren haben dann gesagt, ich schaffe das nicht mehr, ich passe aber nachts auf die Kinder auf. Das heißt, es kann sogar sein, dass manche, die nachts mehrfach wach werden, Das waren Überlebenskünstler, die sind gar nicht krank.
Okay. Und was ist mit diesem geteilten Schlafen? Also es ist ja auch eine kulturelle Geschichte. Also in Japan zum Beispiel heißt es immer, ich war da noch nicht, aber dass man da so Powernapping macht und dass man sogar in der Konferenz auch mal einnicken darf, das ist gar nichts Schlimmes. Bei uns gilt man als Versager, wenn man das macht.
Also bei den Japanern ist es so, da nennt sich das Inemuri, das heißt anwesend sein und schlafen. Die haben aber aus der Not eine Tugend gemacht. Das früher, Sie müssen sich vorstellen, es war eine enge Insel, wenig Wohnraum und die nehmen ja nachts den gleichen Raum zum Pennen, den die tagsüber zum Leben haben, dann holen die ihre Futons raus. Und die haben aber dann gesagt, naja, also nachts ist der Schlaf bei uns so laut und kurz, dann darfst du halt am Tag nappern. Und bei dir sagen wir dann, du bist so ein fleißiger Typ, während bei uns das nicht so gut kommt.
Ja, komisch. Ne? Das macht es ja eigentlich einfacher. Es gibt ja diese berühmten Schlafphasen. Wir haben da so eine Grafik, an der man das noch mal sehen kann. Vielleicht können Sie uns noch kurz sagen, was innerhalb dieser verschiedenen Phasen passiert. Wir sagen das mal. Also es geht los mit der, sehen Sie es da? Mit leichter Schlaf, dann kommt tiefer Schlaf.
Genau, also wir surfen im Grunde mehrfach durch die Nacht in so ungefähr 90-minütigen Zyklen. Also der Schlaf, wenn wir beide heute Abend die Äuglein zumachen, geht nicht so, sondern in so Zyklen und Wellen. Und da wechselt sich immer Leichtschlaf, Tiefschlaf mit Traumschlaf. Und in den ersten 2-3 Stunden nach dem Einschlafen haben wir mehr Tiefschlaf. Da sind wir abgeschottet, da regeneriert eher unser Körper. Während ab der Nachtmitte wird das Wachwerden wahrscheinlicher. Mhm. Und da hast du mehr Traumschlaf und mehr so seelische Regeneration. Mhm.
Und das kommt dann aber noch mal wieder. Also man hat mehrere Traumphasen.
So roundabout, genau. Und die Traumphasen oder die REM-Phasen, wo die Augen so zucken, die sind am Anfang der Nacht noch nicht so doll. Da ist mehr Tiefschlaf. Und gegen Morgen werden die Traumphasen immer länger. Und deswegen kann man sich auch meistens an den Traum nach dem Wachwerden erinnern. Mhm. Und man kann sich sowieso nur an Träume erinnern, wenn man danach wach war. Die Traumforschung hat das Problem. Wir müssen sie immer fragen, was haben sie denn geträumt? Weil wir können da nicht reingucken. Wir können mit unseren Messmethoden zwar sehen, ob sie träumen und wie intensiv, wenn die Augen so zucken, aber wir sehen leider nicht was. Wir müssen sie fragen. Und deswegen wissen wir eigentlich gar nicht genau, ob sie das wirklich geträumt haben.
Ach so, also kann man auch sich was ausdenken.
Ja, weil man bewertet das ja auch sofort. Und Sie wissen ja auch selber, wenn man den Traum dann festhalten will, dann fadet der so away.
Ja, es gibt unterschiedliche Träume, stell ich mal. Manche sind ganz konkret und manche sind so diffus, dass man sie gleich schon wieder vergisst.
Und es ist eben so, dass manche Leute, also je schlechter sie schlafen, desto besser können sie sich an ihre Träume erinnern, weil sie dann so oft wach waren.
Ach so, ja,
und das
klar.
Ist auch zum Beispiel mit nächtlichem Pipi machen. So viele denken, sie werden wach, weil sie Pipi müssen. Sie spüren die Blase, aber wenn sie nachts wach sind, schon bei ein bisschen. Während sie, wenn sie durchschlafen würden, würden sie das erst morgens merken.
Ach so.
Das ist oft ist umgekehrt.
Ah, das ist für mich persönlich auch eine ganz interessante Information. So, wir waren gerade beim Träumen. Albträume, das sind ja wohl die schlimmsten Träume, die einen nachts heimsuchen können. In den USA, da drehen sich laut Studien 64% aller Albträume, nein, nicht um Donald Trump, sondern um den Job. Ist das in Deutschland ähnlich? Petra Werns hat sich mal umgehört.
Ich habe das Gefühl, manchmal ich schlafe so erstmal das ein Auge und wenn die eine müde wird, dann tausche ich die Seiten. Also so richtig Schlaf gibt es ja nicht.
Gerade in so stressigen Zeiten, wenn viel im Beruf los ist, dass man über die Probleme nachdenkt, die man am nächsten Tag lösen will.
Albträume ist wirklich was bei mir, was ich oft habe. Dann wirklich, dass ich aufwache und denke, oh Gott, strecke dann hoch und muss dann erstmal wieder runterkommen und zu sehen, das war jetzt doch nicht echt.
Zahlen des globalen Schlafreports vom vergangenen Jahr zeigen, mehr als ein Drittel der Menschheit leidet unter Schlafstörungen und Albträumen. Der Hauptgrund für die durchwachten Nächte Stress, vor allem bedingt durch den Job, der sich dann in unseren Träumen wiederfindet.
Wir nehmen ja auf, verarbeiten das und wenn da von da aus viele negativer Input kommt oder viel Stress kommt, dann speichert das Gehirn ja ein und muss dann diese Informationen in der Nacht verarbeiten.
Der Arzt für Neurologie und Psychiatrie beschäftigt sich mit den medizinischen Aspekten von Albträumen. Seit er im Ruhestand ist, behandelt er Patienten online. Nicht alle Albträume sind gefährlich.
Die Schwierigkeit sind die Träume, die sich stärker im Gehirn sozusagen eingeprägt und fixiert haben. Und dass dann der Betroffene zusätzlich zu der Angst, die in der Nacht entsteht, noch die Angst dazu kriegt, überhaupt ins Bett zu gehen, weil er diese furchtbaren Albträume nicht mehr erleben will.
Albträume sind ein Zeichen von ungelösten Problemen. Nummer 1 unter den nächtlichen Gruseleinlagen, die sich auf den Beruf beziehen, ist zu spät zur Arbeit kommen. Gefolgt von ein Projekt vermasseln.
Dass die Projekte immer nicht klappen. Irgendwas geht schief, wenn man was vorstellen muss. Ach, da ist was falsch und hier fehlt eine Zahl und hier ist das. Also sowas in der Art. Ja. Und da weckt man ja auf und da ist man ja früh nicht ausgeschlafen und dann wird die Zahl auch falsch.
Ich kann den Weg nicht finden und ich komme zu spät. Und das sind solche, also negative Träume, ne? Ja. Das sind nie irgendwelche positive Träume. Dass ich rechtzeitig komme, dass alles gut geht und so, das ist immer etwas Negatives. Leider.
Unsere Träume spiegeln unsere täglichen Sorgen. Nur eben in extremen Bildern. Wenn man davon träumt, seinen Boss zu killen, heißt das nicht, dass man das auch im echten Leben tun möchte. Hinter diesem Traum könnte stecken, dass der Träumer in eine neue Position wechseln und den alten Chef im Traum loswerden will. Nackt zur Arbeit zu erscheinen, ist ebenfalls unter den Top 5 der Job-Albträume.
Man blickt dann natürlich erst auf den Albtraum und sagt, oh Gott, was hat das zu tun und was passiert da? Aber wenn man da ein Thema hat, nackt durch die Gegend zu laufen, also es ist einem peinlich, was denken die anderen von mir, dann ist dieses Thema, was denken die anderen von mir, vielleicht etwas, was man auch am Tag häufiger denkt.
Entspannungstechniken, Meditation und Achtsamkeit könnten hilfreich sein, um Stress zu reduzieren, damit der Schlaf wieder zu einer erholsamen Ruhephase wird, nach einem langen und anstrengenden Tag.
Wenn man mit Albträumen reagiert, kann man ja erstmal gucken, kann ich mich anders strukturieren? Auch den Kopf mal umschalten durch Theater oder Kino oder was man immer machen kann oder Musik. Kann ich dadurch eben mein Tageserleben verändern und hat das vielleicht Einfluss auch auf mein Träumen?
Dann steht einer guten Nacht nichts mehr im Wege. Auch kein anstrengender Chef oder eine nervige Chefin.
Sie haben da so ein, wir haben da alle möglichen Sachen hier aufgebaut, einen Notizblock. Sie sagen ja auch, man soll, es ist gut, wenn man es aufschreibt, ne?
Also in dem Moment, wo Sie es wirklich mit einem Stift aufs Papier bringen, ist das wie so ein Blitzableiter, so ein bisschen wie wenn Sie Strom und wenn jetzt diese viele Leute sagen, meine Gedanken rotieren so, ich komme nicht runter, der Kopf rattert, dann macht das schon mal Sinn, dass du das aufschreibst, dann kriegt es Struktur. Und dann ist das so ein bisschen wie so ein Stromableiter.
Also schon vorher, bevor man überhaupt schläft.
Also wenn man nicht einschlafen kann, macht es Sinn, seine ganzen Gedanken mal rauszuschreiben.
Ja.
Dann wirst du schon mal drucklos, dann hat es eine Struktur. Oder wenn man nachts wach wird und die rüberrattert, dann kann man das auch aufschreiben. Mhm. Oder auch seine Träume. Mhm. Ja? Mhm. Ja?
Wir haben mal so eine Schlafzimmersituation hier simuliert. Also die meisten Menschen haben ja Probleme einzuschlafen. Haben Sie da einen Tipp, was man lassen sollte, um besser einschlafen zu können?
Also ich sag mal, wenn ich den Pauschaltipp hätte, dann hätte ich so ein 10-stöckiges Schlaflaborgebäude. Das ist oft wirklich schwierig, weil diese Spannung, die du aus dem Tag mitnimmst und je mehr Druck du hast und Angst und so, desto schwieriger ist es für manche Leute, abends runterzukommen. Ich meine, es gibt auch robuste Schläfer, die können so viel Stress haben, wie sie wollen. Die wissen gar nicht, wovon wir hier reden. Die schlafen immer.
Ja.
Ja? Was man sagen kann, ist, dass so eine Stunde vor Heierbett eigentlich sie nichts Anstrengendes mehr machen sollten. Nicht zu viel Sport, nicht zu fett essen, wirklich die Temperatur runterkühlen, das Licht ein bisschen dimmen, ja? Sich nicht mit dem Partner streiten, machen sie das nachmittags, dann haben sie wieder Zeit, runterzukommen, damit du den Körper und die Seele ein bisschen auf den Schlaf vorbereiten kannst.
Ja, ja.
Dann das Schlafzimmer dunkel, leise und kühl, ne? So ist ein bisschen warm.
Also kühl heißt, welche Temperatur ungefähr?
18 bis 22. Also es gibt echt einen Schalter im Hirn, der lässt das Schlafen nur möglich werden, wenn die Körperkerntemperatur langsam runtergeht. Unser Körper hat sich das bei der Erde abgeguckt, tagsüber scheint ja ist es sehr hell, scheint die Sonne, selbst im Winter. Und nachts wird es immer kühler als am Tag. Und das machen unsere Körperzellen aber auch. Und wenn es jetzt zu warm ist, 7 Decken oder Hitze, dann kann unser Körper diese Temperaturrutsche nicht bilden. Mhm. Ja? Deswegen sollte man es nicht zu warm haben. Mhm.
Was ist mit so Lichtquellen und Stromquellen? Also die meisten Menschen haben das Handy am Bett, haben einen digitalen Wecker vielleicht oder Standby-Fernseher, sowas alles?
Also mit dem Licht, das ist gut untersucht. Wenn man jetzt wirklich bis kurz vor Heierbett daddelt und hat noch den Fernseher, dann ist das für die sensibel darauf sind, da kommt zu viel blauwelliges Licht an. Das ist energiereich, das stört das Schlafhormon. Deswegen sollte man eigentlich eine halbe Stunde oder Stunde vorher eben eigentlich nicht. Wobei, wir machen es ja am Ende dann doch alle.
Ja, eben.
Sollte man aber nicht. Ja. Und genau, also helles Licht stört die Melatoninproduktion. Man kann sich sogar deswegen, wenn Sie nachts raus müssen und Sie müssen aufs Klo, nicht Vollbeleuchtung, sondern so ein bisschen gedimmt. Ja, wie so ein Flugzeug da mit diesen Notausgangsdingern auf dem Boden kann man sich
machen. Ja, ich mache aber beim Handy, gut, ich habe das Handy auslegen, mache ich immer die Taschenlampe an. Da ist so ein bisschen Licht. Und
ja, so. Mhm. Ne, und ich meine, es gibt ja solche Blaulichtblocker-Apps, dann wird das Licht so ein bisschen oranger.
Ja.
Und dann hast du wenigstens, es gibt ja auch Leute, die müssen nachts am PC sitzen. Kernkraftwerk, Feuerwehr, Leitstelle.
Ja.
Ne? Ich meine, der muss was sehen, aber du kannst das so ein bisschen steuern, dass dann nicht zu viel davon abkriegt.
Ja, wir haben hier so Medikamente, lauter Tropfen, was es alles gibt. Was halten Sie davon? Melatonin nehmen ja manche Leute oder Schlaftabletten eben.
Melatonin ist eigentlich ganz cool. Es ist ja ein natürliches Dunkelheitshormon. Mhm. Ja? Das ist ein alter Stoff, der ab einer gewissen Uhrzeit produziert wird. Und der sagt unseren Zellen, so Hasen, jetzt ist dunkel, jetzt machst du mal das, was du am besten kannst, wenn es Nacht ist. Das ist für den Menschen sich erholen und schlafen. Mhm. Das ist aber zum Beispiel für die Katze jagen. Die hat auch nachts das Melatonin hoch. Also es ist ein Dunkelheitsstoff. Und der hat aber auch zellschützende Wirkung. Es ist halt nur keine Narkose. Man kann das ruhig mal, das ist ja seit ein paar Jahren frei verkäuflich in Deutschland, ruhig mal 3-4 Wochen ausprobieren. Mhm. Cool ist Mundspray. Ja? Stellen sich auf den Nachttisch, wenn sie nachts wach werden, 2-3 Hupe unter die Zunge.
Ah, okay.
Weil das ist sofort im Blut. Und das kann man auch noch morgens um 4 nehmen, weil das dann schnell wieder raus ist. Nur nicht die ganze Flasche nehmen. Und alles, was länger als 4-6 Wochen gestört ist, immer vom Arzt untersuchen lassen.
Verstehe. Jetzt müssen wir natürlich mal das Paarverhalten besprechen. Also es gibt ja nun viele Menschen, die schlafen in einem Bett und haben völlig unterschiedliche Schlafrhythmen, Biorhythmus und Schlafgewohnheiten. Ist das eigentlich gut, wenn man in einem Bett ist, sollte man lieber getrennt schlafen?
Also, es gibt viele Untersuchungen, da ist man auf die Straße gegangen, hat Leute geholt, so Paare, und hat gefragt, wie wollt ihr denn am liebsten schlafen? Und meistens haben Männchen und Weibchen beide gesagt, am liebsten liegen wir nebeneinander.
Ja.
Wenn man objektive Untersuchungen macht mit so Schlaflabormessungen, kommt raus, dass Frauen objektiv besser schlafen, wenn sie alleine schlafen. Während Männer auch objektiv besser schlafen, wenn Hasi neben ihm liegt. Ja? Jetzt wollen aber trotzdem die beiden und nur... Deswegen ist Schlaf tatsächlich auch ein sehr starkes soziales Thema. Also 80% der Patienten, die zu uns in die Praxis kommen, sind Männer, die von ihren Frauen geschickt werden. Weil die das Schnarchen so stört. Und wir merken das nicht. Wir merken das selber vielleicht, weil wir müde sind oder einen hohen Blutdruck haben. Die Frauen kommen nach den Wechseljahren auch. Da werden auch diese Atmungsstörungen mehr. Ja. Aber es ist ein starkes Paarthema. Und die Partner sind unsere besten Aufpasser und Screener.
Jetzt haben Sie ja was mitgebracht, was man gegen... Das, viele werden das schon kennen. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber soll ja Wunder wirken.
Das ist halt so eine Schlafapnoe-Maske. Ja, da kriegen viele ja irgendwie total direkt die Panik, wenn man das sieht. Aber das ist immer noch unser bestes Therapietool bei Leuten, die jetzt nicht nur schnarchen, sondern die Atemaussetzer haben. Mhm. Ja? Irgendwann wird jeder starke Schnarcher, kriegt der Atemaussetzer. Wenn
das
Sie
ist
jetzt
ja gefährlich.
Nur 3 pro Stunde haben, geht das. Aber wenn Sie 30 haben und wir haben Leute, die haben eine ganze Minute, atmen die nicht oder der Sauerstoff saust da. Und da ist diese Maske immer noch das Beste. Es gibt auch inzwischen Alternativen, Schnarcherschienen oder Zungenschrittmacher. Aber das ist nur Raumluft. Viele Leute denken, das wäre eine Beatmung. Beatmung würde heißen, Luft rein, raus, wie in der Narkose. Das zieht nur Luft und schiebt die mit einem leichten Überdruck über so eine Maske so in ihren Rachen, dass der nicht mehr nachts eng wird. Ja? Mhm. Und der Typ, der das erfunden hat, der hat einen Staubsauger mal irgendwann umgepolt. Das war ein Internist in Australien, der hatte diese ganzen dicken Patienten, die tagsüber schon immer eingeschlafen sind. Und vor Erfindung der Geräte mussten die Luftröhrenschnitt kriegen.
Ach, du
und die ersten Fotos waren echt Patienten, die fast so einen Staubsaugerschlauch mit Doppelklebeband um den Mund hatten. Und das ist ein Segen, also das muss man wirklich sagen. Ja, das ist nur Luft und sie können die Leute, also nicht jeder verträgt das, aber du bist nicht mehr müde, die Herzinfarktgefahr geht runter. Also wichtig ist, wenn einer Atemaussetzer hat oder so laut schnarcht, dass der Partner merkt, ey Alter, hier stimmt was nicht. Mhm. Immer untersuchen lassen, es gibt auch Alternativen, aber die Schlafapnoe muss behandelt werden.
Okay, und das macht jetzt nicht so laute Geräusche, dass die Frau dann auch nicht schlafen kann?
Früher, vor 20 Jahren, war das laut wie ein Trecker, groß wie ein Trecker, konntest du vergessen. Die sind super leise, sie hören das nicht mehr.
Okay.
Und die Partner sind total zufrieden, wenn der andere nicht mehr so einen Krach macht.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen.
Und je größer und hässlicher die Maske, desto leichter lässt sich atmen. Also das ist auch noch mal so eine totale Paradoxie.
Gut. Muss man halt mitleben. Ganz kurz noch, was halten Sie von diesen Tracking-Apps? Es gibt doch so immer wieder neue Apps, die den Schlaf dann messen, wie lang, wie kurz.
Also, da ist im Moment auch so eine totale Welle. Es gibt ja ganz viele Leute, die Longevity und ihren Schlaf tracken und so. Da muss da vorsichtig sein. Die meisten Dinger, Ringe und Wearables, können nicht die Schlaftiefe messen. Die können zwar messen, wie viele Stunden sind es insgesamt. Und was zum Beispiel cool ist, dass einige Wearables inzwischen Schlafapnoe erkennen können, Sauerstoffmangel, Herzrhythmusstörungen, also in diesen Medizin. Ah, ja. Das ist wirklich super sinnvoll, weil da du erkennst du was Gefährliches. Was die alle nicht können, die Tracker, ist ihnen sagen, das war Tiefschlaf oder Traumschlaf oder Leichtschlaf. Ah. Das können nicht. Da brauchen wir Geräte für, die kosten 10.000 Euro. Und da machen sich viele Leute ziemlich verrückt. Die wachen morgens auf, sind topfit und denken, boah, coole Nacht. Und dann guckst du da auf deinen Sleep Score und der sagt 30%. Und dann haben die direkt schlechte Laune. Aber das Ding kann es gar nicht messen.
Okay. Ist auch interessant. So, wir gehen gleich wieder rüber aufs rote Sofa, damit wir nicht einschlafen, wir beide. Zu viel Licht im Schlafzimmer, haben wir darüber gesprochen, ist nicht gut. Aber auch in unseren Städten ist es viel zu hell. Man spricht von Lichtverschmutzung und darunter leiden Mensch und Tier. Karin Rowold hat sich mit dem Thema näher beschäftigt.
Hamburg schläft nie. Das allgegenwärtige künstliche Licht hat seine Schattenseite.
Lichtverschmutzung ist im Prinzip von der Definition her unnötiges Licht. Das heißt Licht, das keine Funktion hat. Und wir sehen, dass das jedes Jahr weiter zunimmt. Wir brauchen eigentlich die Dunkelheit, damit wir zur Ruhe kommen. Und den Tieren, die nachtaktiv sind, die stört man mit dem Licht bei dem, was sie dann eigentlich tun. Also Paarung oder Jagd.
Alles ausschalten ist keine Option, aber moderne Beleuchtungssysteme.
2600 Kelvin.
Die Lichttechniker wissen, blaues Licht hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Genau.
Blaues Licht wäre natürlich hervorragend, um wach zu werden, fit zu werden. Wenn wir abends zur Ruhe kommen möchten, müssen wir viel mehr in ein rotes oder ein Emberlicht reingehen. Und ein schönes Beispiel, wann immer wir zur Ruhe kommen würden, wir haben früher immer am Feuer gesessen und es war das optimale Licht, wo man einfach schlafen konnte.
Der Elbwanderweg, Fuß- und Radweg und das Habitat seltener nachtaktiver Tiere. Im Rahmen des EU-Projektes Darker Sky entwickeln die Lichttechniker Lösungen für eine neue, umweltfreundlichere Beleuchtung.
Was wir untersuchen, ist die Fragestellung, was wäre es optimal davon? Das heißt, einerseits die Natur zu schützen, also würde ich sagen, weniger Licht zu machen. Auf der anderen Seite auch zu gucken, was ist wirklich notwendig, damit ich nicht so ein Angstgefühl habe.
Gefühlte Angst oder Sicherheit lassen sich kaum virtuell erfassen. Ortstermin in der Nacht.
Was ganz wichtig ist, ich muss die Augen sehen, ich muss die Augen, die Gesichter sehen. Wie sieht jemand aus? Also lächelt mich jemand an oder guckt jemand grimmig? Und das ist eine Urangst, die wir alle haben und ist auch wichtig für uns. Wir versuchen es in Formel zu definieren und sagen, so viel Lux muss es sein.
Die warmweiße Leuchte ist nach oben abgeschirmt und gilt als ökologisch verträglicher als ihr Vorgängermodell. Das Bezirksamt Altona arbeitet gemeinsam mit den Lichttechnikern am Darker Sky-Projekt.
Genau. Haben wir hier 15 bis 17 Lux.
Die Stufen der Treppe, alle gut sichtbar.
Wir sind sozusagen ja auch ein Vorbild im Rahmen von diesem Projekt für andere Städte und andere Kommunen und wollen zeigen, dass es geht.
Sicherheit durch moderne Beleuchtung steht an vielen Standorten an erster Stelle. Doch hinter dem Tunnel hat der Tierschutz Vorrang.
Hier sind die Lampen aus, aufgrund der Tatsache, dass eben hier das Gutachten ergeben hat, dass wir hier Insekten haben, die auf der roten Liste sind. Und auch eben eine ganz spezifische Fledermauspopulation.
Flutlichter, Leuchtreklamen, veraltete Beleuchtungstechnik. Die zunehmende Lichtverschmutzung schadet nicht nur Mensch und Tier, sondern auch dem Klima. Europaweit soll etwa ein Drittel der Lichtquellen unnütz leuchten und rund 20 Milliarden Euro an Strom vergeuden.
Ich wünsche mir eigentlich ein Lichtbudget, damit man sozusagen auch mal eine schöne Veranstaltung oder ein Festival machen kann. Und damit man sich das leisten kann, auch mal woanders auch zurückfährt. Also dass man nicht insgesamt immer höher, schneller, weiter, heller macht, sondern dass man sorgsamer umgeht, als hätte man ein Budget, das begrenzt ist.
Licht einsparen lohnt sich allemal. Auch beim Blick in den Himmel. Sterne funkeln am besten in der Dunkelheit.
Ja, demnach müsste man ja eigentlich auf dem Land viel besser schlafen, wo weniger Licht ist, ne?
Also das ist auch so, ne? Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der auf dem Land wohnt, automatisch gut schläft und jeder in der Stadt nicht. Aber tendenziell ist zu viel helles Licht sowie zu viel Lärm und Unruhe tut dem Schlaf nicht gut. Und man hat einfach da auf dem Land, man sieht vielleicht auch noch mal einen Sternenhimmel, man hat nicht so viel, das tut schon gut.
Genau. Sie haben eben schon gesagt, man sollte, wenn man ernsthafte Probleme hat, auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Also Sie sind ja Schlafmediziner, es ist ja Ihr Alltag, sich damit zu beschäftigen. In so einem Schlaflabor, da werden die Menschen ja meistens dann hingeschickt. Mhm. Was passiert da eigentlich genau? Wir haben ein paar Bilder, aber Sie können uns das ja wahrscheinlich genau erklären, was man da also, misst.
Das Wort Schlaflabor ist noch so ein bisschen unglücklich. Das kommt aus der Zeit, als es wirklich noch so Labors waren, weil die waren immer irgendwie im Keller. Und man sieht es ja jetzt dort auch. Du wirst im Grunde mit verschiedenen Messfühlern verkabelt, damit man einmal sieht, was passiert denn mit dem Körper im Schlaf. Mhm. Weil sonst sieht es nur der Partner, weil man kriegt von sich ja nichts mit. Und der Arzt, jede Arztpraxis misst am Tag Blut, EKG und Pipi, aber nie den Schlaf. Und deswegen muss das entweder im Labor oder wir können heute auch solche Messgeräte mobil einsetzen. Also dass zunehmend in Praxen auch die Leute in der Praxis verkabelt werden. Sie gehen mit den Kabeln nach Hause, schlafen im eigenen Bett. Dann ist es schon nicht mehr. Und für die schweren Fälle, sagen wir mal jetzt, wo wirklich schon eine Herzerkrankung, da ist oft die stationäre Messung immer noch, sagen wir mal, sinnvoll. Aber wir können das inzwischen auch zuschicken oder Sie können sich das selber anlegen. Da wird die Technik besser, muss man
sagen. Ja. Und muss man da speziell zu einem Schlafmediziner gehen? Ja, nicht zum praktischen Arzt.
Also der Hausarzt ist oft die erste Anlaufstelle. Mhm. Und wenn er darauf achtet oder die Patienten dem Hausarzt sagen, du hör mal mit mir, stimmt was nicht? Die meisten Hausärzte wissen. Und dann kriegst du erstmal normalerweise so eine Vormessung mit einem kleineren Messgerät und dann werden die Leute ins Schlaflabor geschickt. Mhm. Oder eben direkt mobil verkabelt. Weil oft ist es wirklich sinnvoll, mal einmal so eine technische Untersuchung zu machen, weil viele fallen sonst durchs Raster. Und da gibt es so Geschlechtsunterschiede. Männer landen viel eher im Schlaflabor, weil durch diese laute Schnarcherei die Partnerin merkt, mit dem stimmt was nicht.
Ja.
Frauen haben aber das Problem, dass sie oft nicht so einen Krach machen nachts. Und gerade so mit den Wechseljahren wird auch bei Frauen die Atmung flacher. Also ersticken jetzt nicht, aber Frauen schnorcheln ein bisschen mehr. Mhm. Aber Männer hören die nicht so doll.
Weil die auch besser schlafen. Ja.
Ja, genau. Und Frauen werden ganz oft jetzt nur auf Psyche oder nur auf Hormone behandelt. Aber wenn sie zum Beispiel ganz oft eine Durchschlafstörung haben und tagesmüde sind, dann lohnt es sich auch, dass die Frauen sagen, Mensch, ich möchte auch mal so eine Untersuchung haben, weil wir ganz oft auch sehen, dass auch Frauen deshalb schlecht schlafen, weil sie nicht gut Luft kriegen nachts.
Mhm. Ja, das ist auch interessant. Sie listen in Ihrem Buch ja auch sogenannte Schlafmythen auf. Was sind denn da die wichtigsten, auf die man jetzt nicht reinfallen sollte?
Also es gibt ja immer so, also das eine ist so mit diesem Vollmond. Ne? Das wird immer wieder gefragt, macht der Vollmond jetzt den Schlaf schlechter? Gefühlt würde ich sagen, ja, aber es gibt kaum eine Studie, die das je bewiesen hat. Es gibt eine aus der Schweiz, da hat man gesehen, bei Vollmond brauchst du 5 Minuten länger, um einzuschlafen. Das ist ja nicht wirklich...
Das ist nicht viel.
Nicht viel. Gefühlt würde man schon sagen, dass viele Leute spüren das, selbst wenn sie nicht wissen, wann es ist. Also du kannst das aber schwer messen.
Mhm. Vielleicht auch, weil es einfach heller ist. Ja?
Also das ist zum Beispiel bei Schlafwandeln so, das ist gut untersucht. Die haben bei Vollmond mehr Schlafwandeln, das liegt am Licht.
Ja,
wenn die schön dunkel haben, sehen die das nicht. Auch so ein Mythos ist, der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste. Das gilt nur für die Frühtypen unter uns. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Nachteule wären, die zwischen 2 und 3 ihre kreativste Stunde hat, dann gehen Sie halt um 3 ins Bett und schlafen halt bis 10. Ne? Sowas.
Also der Biorhythmus, der sollte man sich mit abfinden, dass es einfach bei den einen so ist, beim anderen so.
Also jeder hat so seinen genetischen Rhythmus, aber trotzdem ist der anpassbar, weil sonst könnten mal gar keine Partnerschaften. Oder was ist denn, wenn Sie jetzt Kinder haben, die morgens... Zum Glück hat die Natur uns da so eine Pufferzone reingebaut, dass man seinen Chronotyp auch mal verschieben kann oder sowas. Mhm. Ein bisschen, ne?
Was ist mit Alkohol? Man hört ja immer wieder, nee, also ich muss ein Schlückchen trinken, bevor ich ins Bett gehe, sonst kann ich nicht einschlafen.
Also Alkohol führt ja dazu, dass die Muskeln sich entspannen und dass der Tag nicht mehr so wehtut. Und er ist so mal, ist ein Kulturgut. Im Moment geht ja so ein totaler Anti-Alkohol-Hype da durch die Welt.
Ja, aber sowas von.
Also die Dosis macht auch das Gift. Ich sag mal, so ein Gläschen, warum nicht? Ne? Wenn Sie jetzt wirklich tierisch schnarchen oder das nicht vertragen, dann lassen Sie es. Aber ansonsten ist so ein Glaserl am Abend für viele Leute auch was Kulturelles, auch was ein seelischer Anker. Es gibt Kollegen von mir, die würden das jetzt verneinen. Ich finde... Kann man ruhig machen.
Und noch mal zu diesem Aufstehen. Also wenn man jetzt da liegt im Bett und es quält sich, ist es besser, man wartet so lange, bis man wieder einschlafen kann, lässt alles dunkel und guckt auch nie auf die Uhr? Oder soll man dann aufstehen und bügeln oder was auch immer machen?
Ganz spannende, wichtige Frage, weil das so viele Leute betrifft. Das ist ein bisschen typabhängig. Also roundabout sagen wir, wenn du jetzt da länger als eine Viertelstunde dich quälst und ja, oder sie haben dann noch einen neben sich, der schläft wie ein Baby und sie nicht, dann kriegen sie noch Schlafneid und dann wird das Bett zur Zone. Zone des Horrors. Dann stehen Sie lieber auf, gehen in einen anderen Raum, machen vielleicht, lesen was und warten auf den nächsten toten Punkt, damit das Bett nicht zu einem Ort der ständigen Anspannung wird. Es gibt aber auch Leute, die sagen, boah, ich jetzt aufstehe, mich ja erst recht wach. Und manchmal kommt der Schlaf ja auch gnädigerweise wieder. Ne? Was der Schlaf nicht gut verträgt, ist Druck. Und das macht ihn ja so tricky. Wir beide könnten uns jetzt morgen zwingen, wenn wir wollten, weniger zu essen und 5 Kilometer zu walken. Könnten wir uns zwingen. Ist nicht schön, könnten wir aber. Aber sie können sich nicht zum Schlafen zwingen. Und das macht die Leute wahnsinnig, weil sie jetzt gerade auch berufstätig und Mami und Papi und du weißt, du musst um 7 und dann kriegt der Druck. Nein, das mag er nicht.
Man sollte ja so aufwühlende Filme so kurz vorm ins Bett gehen nicht gucken. Das ist auch nicht gut, ne?
Also es gibt ja Leute, wie gesagt, die schlafen immer, denen ist es echt wurscht. Aber sobald du Probleme mit dem Schlafen hast, da sollte man nicht mehr so was Aufwühlendes machen. Also dann lieber irgendwas, also fürs Schlafen ist was Langweiliges eigentlich besser. So wie Schäfchen sehen, ist ja eigentlich öde. Ja?
Ja, ja.
Aber sowas ritualisiert, monotones, irgendwas Ödes oder eine Daddelmusik, die hilft schon mal beim Einschlafen.
Ja, solche CDs, es gibt auch solche Einschlaf-.
Meditations-CDs oder viele hören Hörbücher oder sowas. Und manche hören auch Heavy-Metal-Musik, weil das deren Musik ist, die ist für die richtige. Das musst du immer so ein bisschen individuell abschmecken.
Was wir noch nicht so ausführlich besprochen haben, sind Schlaftabletten. Also das ist ja auch so ein bisschen Mythos. Das heißt, bloß nicht wird man abhängig von.
Also, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, weil früher gab es so in den 70ern, als das Valium aufkam, da haben die Hausärzte, weil sie selber damit noch keine Erfahrung haben, jedem das Zeug gegeben. Und dann hatte man nachher gesehen, das machte viele abhängig. Heute unsere Schlafmittel machen aber keine Abhängigkeiten mehr in der Regel, sondern sie machen höchstens eine Gewöhnung. Mhm. Und jetzt haben wir aber heute das Problem, dass es ins Gegenteil gekippt ist, dass ganz viele Leute total panische Angst haben, eine Schlaftablette zu nehmen. Aber es gibt eben 10% Schlafgestörte, die haben das so doll, die haben schon alles durch, Psychotraining, alles Mögliche, 17.000 Akupunktursitzungen bezahlt. Und für die sind Schlaftabletten ein Segen. Mhm. Aber also die Hälfte meiner Arbeitszeit geht manchmal drauf, den Leuten die Angst zu nehmen, mal wenigstens für 4 Wochen mal was zu nehmen, damit der arme Hase wieder schläft. Mhm. Weil ausgerechnet der Schlaf soll es alleine schaffen. Auf Schlaftabletten liegt ein Stigma, also ein Schuldgefühl. Beim Blutdruck, wenn der Kardiologe sagt, Frau Tietjen, jetzt nehmen Sie halt, ja, wenn Sie nichts machen, liegt dann so. Aber der Schlaftablette, oh nein. Und der Schlaf ist auch nur ein Mensch. Und wenn das aus der Hand des kundigen Arztes kommt, ist es überhaupt nicht schlimm, sondern manchmal ein Segen, dass es das gibt. Mhm. Ja, und das ist wichtig, weil der typisch Schlafgestörte hat erstens Angst, nicht zu schlafen, hat dann Angst, durch die Schlafstörung krank zu werden und hat dann noch Angst vor der Hilfe. Und das ist doof. Mhm.
Also ich weiß von meiner Schwiegermutter, die war über 90 und hat immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn sie mal eine Schlaftablette genommen hat.
Ja, das ist ja Quatsch. Wie gesagt, es ist wichtig, dass man sich damit auskennt, dass man das so kurz wie möglich macht. Und es gibt ja Profis für diese Sachen und dann ist das auch safe. Und dann, weil die Leute sonst manchmal durchdrehen. Ja? Und manchmal reicht es ja schon, dass sie wissen, ich habe die und zur Not könnte ich die nehmen. Mhm. Und die liegt da im Schränkel. So, ich habe das.
Ja. Also vielen Dank für diese wirklich tollen Tipps. Endlich besser schlafen heißt das Buch von Dr. Michael Welt. Würde ich auf jeden Fall mal reingucken. Es sind ganz viele tolle Tipps drin. Viel mehr, als wir heute besprechen konnten. Morgen kommt Dr. Magdalena Sorger, Evolutionsökologin, Ameisenforscherin. Schon wieder ein anderes spannendes Thema. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen. Und Ihnen.